Wir dürfen uns für diesen heutigen Nachmittag den Segen unseres erhöhten Herrn erbitten, auch wenn es jetzt um eine Thematik geht, die mit gewaltigen Gegensätzen zusammenhängt. Ich habe ja in diesen drei Diensten immer wieder solche diametral entgegengesetzte Begriffe und Wesenheiten dargestellt. Und es geht heute in meinem dritten Dienst um das Todeswesen auf der einen Seite und um das Leben, das göttliche Leben. Es sind also Alternativen, unvereinbare Gegensätze, das klare Entweder-Oder, so habe ich es in den vorhergehenden Vorträgen betont. Hier könnte man aber auch ein Sowohl als auch noch hinzufügen, denn es ist die Weisheit Gottes über das Todeswesen, Leben zu erzeugen. So sehr, ich möchte es nochmal betonen, auf der einen Seite das Todeswesen unvereinbar ist mit dem Leben, benutzt aber Gott doch dieses Prinzip des Todes, um das Leben hervorzubringen. Und das zeigt uns ja auch schon die Natur. Immer wieder nur neues Leben, wenn zuvor Tod stattfand. Das Samenkorn, das in die Erde fällt, muss ersterben, damit ein neues Pflänzlein entsteht und Frucht daraus. Aber es geht uns um geistliche Prinzipien hier, auch im Blick auf den Tod, griechisch Thanatos. Das möchte ich unter vier verschiedenen Aspekten einmal erhellen. Es ist nicht nur der Tod schlechthin, sondern wir benötigen dazu die biblischen Aussagen, die biblische Weisheit und Erkenntnis, um dieses Todeswesen differenziert schauen zu können, damit wir dann aber auch daraus die Konsequenzen ziehen. Und ich werde dann, wenn ich das dargestellt habe, auch über den reden, der den Tod überwunden hat, über Jesus Christus. Und da wird dieses Prinzip ja auch wieder deutlich. Durch seinen Tod entsteht das göttliche Heil und das Leben. Und das hat Auswirkungen bis hin zu der letzten herrlichen Perspektive, die uns in 1. Korinther 15 aufgezeigt wird, nämlich dass der letzte Feind, meiner Meinung nach der zweite Tod, auch abgetan sein wird. Sodass kein Todeswesen, wenn Gott sein wird, alles in allem und in allen mehr vorhanden ist. Da ich von Gegensätzen gesprochen habe, möchte ich auch jetzt noch einmal einsteigen mit zwei religiös völlig unterschiedlichen Begriffen, Ansätzen, auch im Blick auf Tod und Leben. Es ist, liebe Geschwister, etwas Eigenartiges, wenn wir heute konfrontiert werden mit dem Islam. Und gerade im Blick auf Tod und Leben, ich habe es, denke ich, auch hier schon mal formuliert, wird eins klar, Mohammed und Jesus unterscheiden sich ganz gewaltig. Mohammed hat das Leben anderer gefordert. Er hat in seinem heiligen Krieg, in dem Dschihad, viele Menschen umgebracht. Er vergoss das Blut der anderen. Und Jesus hat sein eigenes Leben dahin gegeben, sein Blut vergossen. Merken Sie hier schon den totalen Unterschied? Und ich kann nicht fassen, wie Theologen das nicht sehen. Ich habe mir heute von jemandem erzählen lassen, der war in einer Predigt am Heiligen Abend hier in einem Vorort von Siegen. Und da hat ein junger Pfarrer einem Professor der Theologie hier widersprochen, der gesagt hat, der Allergott ist auch unser Gott. Der Professor konnte, weil die Argumentation vom Koran her selber kam, nur einen Rückzug vornehmen. Aber er kriegt dadurch Zunder auf der Ebene der Kreissynode. So ist das, wenn man die Wahrheit bezeugt. Darf ich Ihnen mal vorlesen, was der gegenwärtige Mufti von Jerusalem, Scheich Ikrima Sabri, gegenüber der ägyptischen Wochenzeitung Al-Aham Al-Arabi in einem Interview gesagt hat. Unser Feldzug ist eindeutig religiöser Natur und kommt aus dem Islam-Glauben. Obwohl wir in der Öffentlichkeit nicht so deutlich darüber sprechen. Hören Sie das? Das ist Taktik. Oft sogar nach außen hin ganz anders. Ich betone das immer wieder, dass wir uns da nicht beschwichtigen lassen. Er sagte weiter, jeder unserer Palästinenser befindet sich eigentlich in einem Zustand des Dschihad, das ist also dieser heilige Krieg, der auf der vierten Ebene, die erste ist natürlich, was viele betonen, im Herzen zu sehen. Ja, da gibt es diesen Kampf, wird auch mit Dschihad bezeichnet. Aber auf der vierten Ebene ist es ein Kampf mit Schwert und Feuer, um den Begriff aus früheren Zeiten zu gebrauchen. Also jeder der Palästinenser befindet sich in einem Zustand des Dschihad in unserem Gebiet Palästina, geht der Dschihad weiter. Und jetzt kommt etwas, weshalb ich das in dem Zusammenhang mit meiner Thematik hier zitiere. Zweifellos ist ein kindlicher Märtyrer ein Hinweis darauf, dass die neue Generation unsere Mission mit großer Entschlossenheit weiterführen wird. Je jünger der Märtyrer ist, desto größer ist mein Respekt vor ihm. Bei jedem Märtyrer finden wir einen Zettel mit seinem Namen. Das bedeutet, dass er sich selbst für den Märtyrertod ausersehen hat, bevor er zum Märtyrer wird. Und dann sagt er weiter, ich sprach mit einem jungen Mann, der mir sagte, ich möchte die schwarzäugigen Frauen des Paradieses heiraten. Tja, das ist das Ziel. Am nächsten Tag wurde er zum Märtyrer. Und ich bin sicher, dass seine Mutter von Freude über seine himmlische Hochzeit erfüllt war. Die Mütter opfern ihre Kinder freiwillig für den Kampf um die Freiheit. Darin zeigt sich deutlich die Macht des islamischen Glaubens. Ja. Ist das nicht erschütternd? Der Mufti von Jerusalem bezeugt das. Er würde das wahrscheinlich nicht der Weltöffentlichkeit so präsentieren. Es ist eine Macht, davon bin ich überzeugt. Es ist die Macht des Islamglaubens, aber was für eine Macht steckt denn dahinter? Und darum müssen wir immer wieder die Wahrheitsfrage stellen, liebe Geschwister. Wie ist das, wenn hier einer, und junge Märtyrer sind es immer zahlreicher, sein Leben dahin gibt in der Hoffnung, sogleich ins Paradies zu kommen und dann eben von etwa 70 Jungfrauen bedient zu werden? Wir wollen aber nicht dabei stehen bleiben, sondern diesen Kontrast einfach mal bewegen. Nicht? Das ist ein Motiv für viele junge Leute dort im Vorderen Orient, die überhaupt keine Perspektive haben. Muss man auch sehen. Und darum erscheint das für sie eine Art Erlösung zu sein, ja, so auf diese Art und Weise ins Paradies eingehen zu können. Jetzt einige Bibelstellen, die sich mit der Frage des Todes auf verschiedenen Ebenen befassen. Zunächst einmal will ich zwei Stellen aus dem Alten Testament zitieren. Da heißt es in Jesaja 38, Vers 18, denn nicht der Scheol preist dich, der Tod lobt, singt dir nicht. Die in der Grube, in die Grube hinabfahren, harren nicht auf deine Treue. Grube, eine doppelte Bedeutung, es ist einmal diese Grube in der Erde, aber auch zum anderen hat es eine tiefere Bedeutung in Verbindung mit dem Scheol, griechisch Hades. Aber es klingt auch schon an in Jesaja 25, Vers 8, den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr Jehova wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde. Denn Jehova hat geredet. Nicht? Das erste ist ein Faktum, eine Tatsache. Viele Menschen sterben. Vor allen Dingen, sie erleiden den physischen Tod. Was dann kommt, bleibt im Alten Testament noch vage. Aber dennoch wird schon hier eine herrliche Perspektive eröffnet im Blick auf den Todesüberwinder. Und das dürfen wir vom Neuen Testament her sehen. Aber ehe ich, wie gesagt, darauf zu sprechen komme, möchte ich diese vier Aspekte berücksichtigen. Zunächst einmal das auch, was über den physischen Tod gesagt wird. In der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 23, heißt es zum Beispiel, im Zusammenhang mit einem Sendschreiben, und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Und im Blick auf die apokalyptischen Reiter in der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 8, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod. Und der Hades folgte ihm, und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwerte und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Da ist das, was wir in diesem Katastrophenjahr, was zurückliegt, erlebt haben, fast möchte ich es mal so sagen, noch ein Kinderspiel. Der vierte Teil wird durch, und hier wird eine Person, eine Macht genannt, durch den Tod, der reitet, ja, hervorgerufen, und im Gefolge ist der Hades das Totenreich. Satan herrscht über diesen Tod, das werde ich nachher noch etwas näher aufzeigen, und die Menschen erleiden zunächst einmal den physischen Tod. Und dann ist die weitere Frage, wie es mit dem geistig-geistlichen Tode ist. Das wäre der zweite Aspekt dann. Aber ich will noch eine andere Stelle aus Offenbarung 9, Vers 6 zitieren. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Das muss eine schaurige, dramatische Situation sein. Menschen, die angesichts der Gerichte am liebsten sterben möchten. Man findet ja das oft auch im Leben einzelner Menschen vor, die unter Nöten, unter Leiden sich befinden, die gern sterben möchten, einfach um dem zu entgehen, was an schwerem Leiden auf ihnen liegt. Und so ist das bei den Menschen, die wollen nicht, wie es die Gläubigen, wenn sie eine lebendige Hoffnung haben, bezeugen, ja, hier aus diesem Leben scheiden, um bei Christo zu sein. Leider hat auch mal jemand gesagt, viele Gläubige sprechen von der Ewigkeit, aber keiner will hin. Da müssen wir uns auch fragen, nicht? Ist unsere Perspektive geistlich orientiert? Die Menschen also, die den physischen Tod erleiden, und das ist, solange die Menschheit besteht, seit Adam und Eva der Fall, haben in der Regel keine Perspektive für das Leben nach dem Tode. Da gibt nur die Bibel eine klare Auskunft. In keiner anderen Religion finden Sie diese herrliche Zusage, eine Erwartung der Herrlichkeit, wie sie der Gemeinde zunächst vorgestellt wird. Oder, was ich schon angedeutet habe aus der Offenbarung, dass Gott einmal abwischen wird, alle Tränen, dass all das Leid dieser Welt dann vergessen gemacht wird, weil Gott, der Vater, alles zurechtbringt. Ich habe es gestern Abend und davor auch schon erwähnt, ich habe oft Gespräche auch, weil wir bei uns eine anthroposophische Schule haben, mit Anthroposophen, die der Christengemeinschaft angehören. Und ich war auf der letzten Heimreise, anlässlich meines letzten Dienstes, mit einem im Gespräch, der dann die Reinkarnation bezeugte. Und in dem Buch, das ich da auch vorgestellt habe und einige Kriterien nachher zur Beurteilung darlegte, wird klar davon gesprochen, dass der Mensch immer wieder kehren muss, bis er endlich mal das Ziel erreicht hat. Das ist doch eine schaurige Perspektive. Ist das überhaupt eine Hoffnung? Und ich habe den Betreffenden da bezeugt, ich darf wissen, wenn ich hier abscheide, bei Christus zu sein. Und was sagt die Bibel? Es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben und danach das Gericht. Also, wir müssen der Realität des Todes ganz klar ins Auge sehen, aber wir dürfen auch wissen, dass Christus den Tod überwunden hat und dass wir eine herrliche Zielorientierung besitzen. Wir wollen uns noch mit der Ursache für den leiblichen, den natürlichen, den physischen Tod befassen. Ist es nicht eigenartig, wie wenig klare Botschaften auch anlässlich von Beerdigungen am Grabe weitergegeben werden? Uns fast alle, die da verstorben sind, werden irgendwie selig gepriesen, kommen alle in den Himmel. Das hat mal jemand gesagt, die meisten verkündigen da eine Allaussöhnung, aber ohne die klare Grundlage. Die Taufe macht das nämlich nicht und die Zugehörigkeit zu einer Kirche, Konfession auch nicht. Was sagt der Herr Jesus? Wer kommt nicht ins Gericht? Wer an ihn glaubt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen nach Johannes 5. Nicht, das ist die Voraussetzung, der Glaube an ihn. Als das erste Menschenpaar aus dem Paradies getrieben wurde, musste Gott so handeln? Er musste hier eine ganz klare Scheidung vornehmen, denn in dem Zustand, ewiges, sogar unauflösliches Leben zu behalten, wäre für den Menschen der Sünde eine schaurige Konsequenz gewesen. Aber seit der Zeit, bezeugt die Bibel, herrscht die Sünde und der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Das ist die Konsequenz. Nicht, das realisieren wir immer wieder, wenn Menschen, auch liebe Bekannte, Verwandte, aus dieser Erde abberufen werden, aus diesem Leben scheiden. Aber fragen denn viele, was die eigentliche Ursache dafür ist? Und das ist der geistliche Tod. Sprich, die Sünde. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Einerseits, ich sag's nochmal, der physische Tod, aber auch zum anderen der Tod der Trennung von Gott bedeutet, jenes geistliche Prinzip. Tod ist ja immer Trennung. Schmerzliche Trennung. Und was beim physischen Tod geschieht, ja, dass Geist und Leib getrennt werden. Ich will dazu einige Stellen nennen. Römer 5, Vers 12. Darum gleich, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, ist also der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Römer 5, Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Hier wird also schon, wie wir es auch durch Bruder Jubel gehört haben, die Rettung angedeutet. Es ist in der Bibel eine ganz klare Aussage über den Tod bezeugt worden. Und nochmal Römer 6, Vers 23, auch das habe ich schon zitiert, will aber diese Stelle nochmal wörtlich hier aufgreifen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber in dem gleichen Satz steht dann auch schon wieder, die Gabe oder Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Also hier werden Gegensätze beschrieben, zugleich aber auch schon Lösungen angedeutet. Und das sollte uns froh machen. Und deswegen, ihr Lieben, sind wir nicht von Feiertagen abhängig. Nicht in dieser Situation dürfen wir immer wieder leben. Mit Christus bereits auferstanden. Und nochmal eine Stelle von Römer 8 her. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Also hier geht es um die Gesinnung, um das Wesen und nicht um äußere Formen. Das war gestern mein Thema. Wesenheit des Geistes durch Glauben oder Formen. Im Bereich des Todes wird klar, da kann keine Form mehr helfen, kein Ritus, keine frommen Gebräuche, keine falsche Tradition. Hier kann nur der, der den Tod überwindet und den Tod auch überwunden hat, eine Antwort geben. Welche herrlichen Perspektiven haben wir doch da? Also zwei Aspekte haben wir schon gesehen. Der geistliche Tod ist die Ursache für den leiblichen Tod. Und das haben Milliarden von Menschen schon erlebt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Nämlich Henoch, der siebte nach Adam. Ein Typus für die Entrückung der Gemeinde. Er hat den leiblichen Tod nicht geschmeckt. Und eine Generation der glaubenden Gemeinde, der Ekklesia, der Glieder des Leibes des Christus wird das auch erfahren, dass sie nicht erfahren, entkleidet zu werden, sondern, wonach sich Paulus auch sehnte, überkleidet zu werden. Ein kleines Kind hat das mal zum Ausdruck gebracht: Mami, ich möchte ungestärkt in den Himmel. Wir auch, nicht? Aber ohne, das darf ich hier in diesem Zusammenhang sagen, ohne den inneren Tod, den geistlichen Tod des alten Menschen geht das nicht. Also letztlich ungestärkt kommt keiner in den Himmel, so oder so. Und wenn wir entrückt werden sollten, also die Überkleidung erfahren sollen, dann müssen wir bereits erfahren haben, mit Christus gekreuzigt, begraben und auferweckt. Das ist wesensmäßig schon geschehen. Ja, wir sitzen bereits, das betone ich immer wieder, zur Rechten Gottes des Vaters. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das hat keine Religion aufzuweisen. Und darum dürfen wir dankbar sein, aber sollten auch immer wieder uns danach ausstrecken, dass wir in diesem neuen Leben auch wandeln. Das ist dann unsere Aufgabe und Verantwortung. Sicher ist der Geist Gottes immer der, der motiviert, der aktiviert und uns die Kraft schenkt, aber nicht ohne uns. Nicht? Wir müssen uns schon mit hineinnehmen lassen, liebe Geschwister, sonst wären alle Ermahnungen, Ermunterungen in der Bibel Gesetz. Und das ist es nicht. Und nun jetzt zum dritten Aspekt, der Tod als Macht, als Herrschaft, als Gewalt. Denn wenn es in Offenbarung 20, Vers 14 heißt, der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, dann wird hier noch einmal differenziert. Satan selbst herrscht über den Tod, beherrscht die Menschen, die in seinem Reich der Finsternis leben. Gott sei Dank dürfen wir schon wissen, auch das Gefängnis, dieser Hades, ist durch Jesu Kreuzigung und Auferweckung bereits gefangen genommen. Das Gefängnis ist gefangen geführt. Und darum hat Gott Gaben den Menschen gegeben. Das ist für uns der herrliche Triumph. Noch hat Satan eine gewisse Macht. Aber hier, und damit wird ja schon gleich der Blick gerichtet auf das Ende dieses bösen Äons. Also der Tod als Macht, als Herrschermacht, als Person, wird mit dem Hades, und das ist Totenreich, ist nicht die Hölle, ist auch nicht der zweite Feuersee, in den zweiten Tod hineingeworfen. Und das ist der Feuersee. Also zwei unterschiedliche Aspekte. Gewissermaßen wird der erste Tod durch den zweiten hier schon verschlungen. Gewaltig sind das Perspektiven. Und darum kann, ich habe schon angedeutet, Offenbarung 21, Vers 4 sagen, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, das Zweite und das Letzte noch nicht. Nämlich, dass der letzte Feind abgetan sein wird. Aber liebe Geschwister, das dürfen wir auch wissen. In 1. Korinther 15 wird das ja beschrieben. Der letzte Feind, der abgetan sein wird, ist der Tod. Satan wird im tausendjährigen Friedensreich zunächst gebunden und auch sein Anteil ist im Feuersee. Und nun wollen wir uns mit diesem herrlichen Siegeskapitel 1. Korinther 15 befassen, damit wir, nachdem wir nun beleuchtet haben, diese vier Aspekte des Todes, auch die Antwort kriegen, wie denn Tod Folge, ja bis hin zum letzten Tod, beseitigt werden. Denn könnte es denn sein, wenn es heißt, Gott sein wird, alles in allem und in allem, neuer Himmel, neue Erde, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen werden, der überirdischen, der irdischen und der unterirdischen, ja, in Christus steht übrigens da. Und in Christus bedeutet immer lebendig gemacht sein. Könnte es sein, wenn das nicht so wäre, dass Gottes Kalkulation nicht aufgegangen wäre? Liebe Geschwister, er hat, bevor er diese Schöpfung ins Leben rief, alles eingeplant. Er ist der, der nach seinem Vorsatz handelt und nach dem Ratschluss seines Willens. Hier gilt es allerdings, dass wir das Geheimnis seines Willens erkennen. Da dürfen wir getrost sein. Paulus bezeugt ja in diesem gewaltigen Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, daraus will ich jetzt einige Verse zitieren, damit uns das deutlich wird, dass es ihm überliefert worden ist durch Christus selbst. Nämlich er, der Herr, ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften. Er wurde begraben, auferweckt am dritten Tag nach den Schriften. Und jetzt gibt es eine Reihe von Zeugen. Kephas, dann die 12. Und dann heißt es, 500 Brüdern auf einmal ist er erschienen, von denen die meisten, da, als Paulus das schrieb, noch leben. Etliche sind aber auch entschlafen. Es hat mal ein Historiker gesagt, das ist eins der bestbezeugten Ereignisse in der Antike. Sie wissen sicher ja auch so viel von der historisch-göttlichen Forschung, von der Entmythologisierungstheorie her, dass eben in Frage gestellt wird, dass Jesus wirklich leibhaft auferstanden sei. Das Grab war nicht leer, hat der Professor Lüdemann erklärt. Paulus hat doch diesen Brief geschrieben und jeder hätte doch das nachprüfen können. Die Leute waren ja damals nicht so dumm, die waren auch schon medienorientiert. 500 auf einmal haben ihn, den Auferstandenen, gesehen. Das wird bezeugt. Als ich noch im Dienst war und ich habe mich ja in der Lehrerausbildung mit Religionsdidaktik beschäftigt, da bekamen wir von dem Theologisch-Pädagogischen Institut Hinweise, wie man zur Zeit der Festtage, in Sonderheit Ostern nun, den Schülern erklären sollte, Auferstehung Jesu. Und dann heißt es, so wie Albert Schweitzer seiner Zeit, als er gestorben war, aber weiterlebte durch seine Worte und Taten, so ist das auch mit Jesus. Tja, ihr Lieben, ich würde nicht hier stehen, wenn das nur so wäre. Und ich habe das auch schon als junger Lehrer im Religionsunterricht total anders bezeugt, als es in Hessen unsere Bildungspläne vorgegeben haben. Ich musste einmal zum Rektor kommen, Herr Heinemann, was machen Sie denn alles im Religionsunterricht? Sagte er, tja, ich habe gesagt, ich glaube an die Bibel und ich nehme eben aus der Bibel mehr Inhalte als aus den vorgegebenen religionsdidaktischen Vorschlägen. Wir haben zum Schluss, ich habe ja dann auch in den fast 40 Jahren, zum Schluss ja in der Lehrerausbildung, diesen Wandel miterlebt, problemorientierter Unterricht, die Probleme der Schüler standen im Vordergrund, Themen, Freundschaft, Feindschaft, sicher, das kann man alles behandeln, aber von der Auferstehung Jesu Christi, na, gewiss, wem das nicht geoffenbart ist, der lässt sich auch durch solche Argumente, durch solche Zeugen nicht überführen. Aber steht nun mal hier, wir dürfen das wissen. Dann ist er dem Paulus als unzeitiger Geburt erschienen, so bezeugt das in Vers 8. Und er, der der geringste Apostel, so hat er sich ja bezeichnet, war nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden. Er wird nun in diese herrliche Position eines Apostels hineingeführt, der anders als die 12 berufen wurde. Die 12 sind berufen als solche, die mit Jesus wandelten, als Jünger. Paulus bekommt seine Berufung von dem erhöhten Christus. Also nachdem er gekreuzigt und auferweckt war, das ist etwas Besonderes, weil die Gemeinde auch erwählt ist vor Grundlegung der Welt. Und Paulus bezeugt sogar, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Selbst wenn wir Christus so gekannt haben, kennen wir ihn nicht mehr so. Und nun denken Sie mal daran, was da Weihnachten alles geschieht. Messen Sie mal an dieser Aussage all das, was heute mit dem Christkindchen in der Krippe gemacht wird. Ich sage es immer wieder, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen mündig werden, geistlich, biblisch orientiert werden. Und Paulus sagt dann, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, die sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Jetzt geht es um die Frage, Christus ja, auferstanden, aber was ist denn mit den Toten? Und dann sagt er, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist Christus auch nicht auferweckt. Jetzt kommt dieser Umkehrschluss. Positiv, weil Christus auferweckt ist, sind auch wir aus diesem Todeswesen schon auferweckt, dem Geiste nach. Wir haben noch nicht die Verwandlung des Leibes erlebt. Danach sehnen wir uns, schreibt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 8. Man sagt das nochmal negativ, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist all unsere Predigt vergeblich, auch der Glaube vergeblich. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, ich habe, als ich mit meinem Ausbilder einmal in ein Seminar der Referendare ging, ihnen gesagt, hier gibt es nur zwei Alternativen. Der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der muss die Wahrheit gesagt haben, dann hat das Konsequenzen für uns. Und wenn nicht, dann können wir doch unser ganzes Christsein vergessen, oder? Sozial engagiert zu sein, religiös ausgerichtet zu sein, das ist auch woanders möglich. Ich denke, die, die hier sitzen, verspüren, hier geht es nur um dieses radikale Entweder-Oder. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist Christus nicht auferweckt, dann ist der Glaube eitel. Ihr seid noch in den Sünden. Verloren, ohne Hoffnung. Und das ist doch heute die Perspektive der meisten Menschen. Darum wenden sich so viele, wie ich es in den Vorträgen zuvor hier angedeutet habe, zu anderen Quellen, zu okkulten, zu spiritistischen Quellen. Darum werden heute solche magischen Werke wie Harry Potter, die werden verschlungen. Und selbst wenn es um den angeblichen Kampf zwischen Gut und Böse geht, es ist weiße Magie. Nun aber, jetzt kommt der Triumph in Vers 20, ist Christus aus den Toten erweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und dann die Aussage, wie sie in Adam alle sterben, so werden einige Gläubige gerettet werden. Steht nicht da. Provozieren wir ein bisschen. Nicht? Wie sie in Adam alle sterben, was kommt jetzt? Werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ja, das ist für mich eine unumstößliche Tatsache, eine Gewissheit. Wer könnte denn das Leid auf dieser Erde, wenn Sie die Bilder in Afghanistan verfolgt haben, nicht diese hungernden Kinder, viele kommen um auf dem Fluchtwege. Wenn Sie die vielen Katastrophen sehen und der Bruder Martin Buch hat gesagt, er hat gelesen, es wäre das schwärzeste Jahr seit langen Zeiten, nicht? Überhaupt in der Geschichte, an katastrophenreich, ja. Zumindest in dieser Richtung äußert sich die Presse. Nicht? Wenn wir das alles sehen, leiden doch die Menschen jetzt schon so schaurig am Fleische, krepieren oft elend und dann überhaupt keine Perspektive. Gott gibt sie aber doch selber. Ist nicht der Jesus hinabgefahren ins Totenreich? Und wem hat er denn da gepredigt? Ja, den Geistern dort in dem Gefängnis. Den Menschen, die aus diesem Leben geschieden sind. Nun aber ist wichtig, pauschal, es werden einmal alle lebendig gemacht, aber nun ein jeglicher in seiner Ordnung. Hier gibt es nun Ordnungen und liebe Geschwister, die können wir nicht setzen. Und da wollen wir uns auch nicht überheben, wenn Gott uns erwählt hat, zu Erstlingen aus der ganzen Kreatur, erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir jetzt schon Todesüberwinder sein dürfen, wie es auch schon in dem ersten einleitenden Text aus Römer 8 heißt, frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und damit haben wir nicht mehr die Gesinnung des Todes, des Fleisches, sondern des Geistes, des Lebens. Wir stehen unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens. Wir sind die Erstlinge. Hier gibt Paulus nur drei große Gruppen an. Der Erstling, dann die bei seiner Ankunft da sind und schließlich das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn abgetan sein wird, alle Herrschaft und alle Gewalt. Und wir wissen, das werde ich nachher noch darstellen, dass auch diese Ordnungen noch differenziert werden können auf andere Heilskörperschaften. Am Schluss dieses Kapitels kann Paulus triumphierend sagen, wenn das Verwesliche, und das sehen wir immer wieder, wenn Menschen sterben, in der Natur überhaupt geht es über das Verwesliche, Unverweslichkeit anziehen, das Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. So wie der zweite Tod, der Feuersee, den ersten verschlungen hat, so wird auch der letzte Feind abgetan und verschlungen in den Sieg. Das sind Aussagen. So herrlicher Art. Dann kann Paulus nochmal fragen, wo ist denn, O Tod, dein Stachel? Wo ist, O Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Und jetzt heißt es schon für uns, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder 2. Korinther 2, Vers 14, jetzt schon alle Zeit in seinem Geisteswillen. Und das ist der Geist der Auferstehung, das ist der Geist Jesu Christi. Auch die sterblichen Leiber lebendig gemacht werden. Und da spricht er in der Gegenwart, sind nicht die Gestorbenen. Solange wir als Christen auf dieser Erde sind und wenn auch der äußere Leib vergeht und abnimmt, dürfen wir wissen, dass die Kraft der Auferstehung in uns wirkt. Darum bittet Paulus im ersten Gemeindegebet, darüber habe ich bei meinem letzten Dienst hier gesprochen, Epheser 1. Ich will Ihnen das nochmal ins Herz hineinrufen, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen sollen. Wozu? Zur Erkenntnis seiner selbst, zur Erkenntnis Gottes des Vaters. Und dann heißt es, dass wir erkennen, die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus den Toten erweckt hat, dass die in uns wirksam werden soll. Philipper 3, wonach streckt sich Paulus aus? Er will das Ziel, diesen Stephanus, den Kampfpreis, den Siegespreis, den will er erlangen und sagt dann auch, dass er erkennen möchte, ihn, unseren Herrn, dann die Kraft der Auferstehung und daraus resultiert die Gemeinschaft seiner Leiden. Es sind nicht Leiden um der Sünde willen. Es wird bei Paulus dann manchmal missverstanden, auch wenn man an die Aussage im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, denkt, von der Schwachheit seiner Kraft. Er hat dann aber den Triumph, dass seine Gnade so stark ist, dass er in allem triumphieren kann. Liebe Geschwister, danach sollen wir uns ausstrecken, weil der Herr Sünde und Tod überwunden hat. Noch nicht alle Folgen bei uns, das ist klar, das spüren wir an diesem Leib, das ist ein Todesleib. Aber Paulus kann doch auch ausrufen am Schluss von Römer 7, wenn er bezeugt, elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen? Er gibt aber eine Antwort, er sagt nicht, das ist euer Status, sondern Gott aber sei gedankt. Und dann kommt Römer 8 oder Gnade tut's. Man kann dieses Wort Charis in beider Beziehung sehen. Dank und Gnade, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, wenn wir im Gesetz des Geistes des Lebens uns befinden. Liebe Geschwister, geht das einfach so spurlos an uns vorüber? Wir hören das, war schön, was der Heinemann sagt, was die Bibel bezeugt. Das muss uns innerlich bewegen. Bewegen Sie wie Maria, ja, als sie die herrliche Botschaft bekam, sie wird den Sohn Gottes gebären, in ihren Herzen, dass Frucht entsteht. Warum kann Paulus diesen herrlichen Siegesruf zum Ausdruck bringen? Und noch einmal, als letzter Feind wird der Tod abgetan. 1. Korinther 15, Vers 26. Denn, das heißt zuvor, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und für uns ist das im Glauben schon geschehen. Das bezeugt Paulus immer wieder, dass er all die Mächte und Gewalten längst unter den Füßen hat. Und ich will eine Stelle nur nennen aus Kolosser 2, Vers 15. Zuvor geht es um den Menschen, wo er die Anklageschrift, die wieder uns war, ich möchte es modern sagen, aus den Prozessakten herausgenommen hat und ans Kreuz geheftet hat. Und dann geht es um all die oppositionellen Mächte. Was hat er mit ihnen getan? Er hat sie zur Schau gestellt, entwaffnet und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Und an diesem Triumph dürfen wir jetzt schon teilnehmen. Wir, die wir einst Feinde waren, die wir nahe geworden sind, die wir aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Liebe Geschwister, was ist das für eine herrliche Botschaft? Da jubelt mein Herz und da bin ich dankbar, dass wir eine solche Botschaft bezeugen dürfen. Es geht um die Christuserkenntnis, um sein ganzes Heil nach Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Und damit will ich in den letzten Minuten, die mir noch verbleiben, die Perspektiven aufzeigen, die Konsequenzen. Sie kennen das, aber es ist gut, wenn wir uns dessen immer wieder vergewissern. Was hat das für Konsequenzen? Einiges konnte ich schon andeuten. Wenn der Christus in uns lebt, wir lebendig gemacht sind, wir versetzt sind in die himmlischen Örter, dann ist unser Politeuma da droben nach Philipper Kapitel 3. Dann dürfen wir nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10 ein doppeltes praktizieren. Hier zu dienen und zu warten. Beides gehört zusammen. Also wer nicht dient und nur wartet, der wird auch zum Schwärmer. Nicht, das ist ja oft passiert, um die Jahrtausendwende haben Christen haben Gut verkauft, sind auf Berge gezogen, haben weiße Kleider angetan und erwarteten, jetzt kommt's, das nächste 1000-Jahr-Reich, das Friedensreich. Enttäuschung. Ob es nicht auch einige, vielleicht haben Sie hier und da was gelesen, bei der letzten Wende von 2000 zu 3000 hin übergehend geschah. Wir leben ja im dritten jetzt, nachchristlichen Jahrtausend. Es geht nicht um diese Beziehungen, sondern dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Und das bezeugt uns Paulus in 1. Thessalonicher 4, von 13 bis 18. Paulus will die Gemeinde nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den in Christo Entschlafenen geschieht und mit denen, die noch leben. Und dann kann er dieses Ereignis der Entrückung darstellen. Nicht, dass die in Christo Entschlafenen, steht nicht Gestorbenen, Entschlafenen. Und das bezieht sich meiner Meinung nach auf den Leib. Ihm zuerst entgegengerückt werden, ja, dann wird das Todeswesen auch im leiblichen Bereich überwunden. Das Endziel ist dann ein Herrlichkeitsleib. Oder Johannes drückt es in 1. Johannes 3, Vers 2 aus. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Und 1. Korinther 15 enthält auch die Botschaft der Entrückung. Es wird allerdings das auch als ein Geheimnis bezeichnet. Ihm entgegen in der Luft. Und damit haben wir eine andere Perspektive. Bruder Jubel hat darüber gesprochen. Diese Parousie, die geschieht in dem Lufthimmel, genau dort, wo Satan jetzt noch seinen Herrschaftsbereich hat. Da muss er zunächst entmachtet werden, wird auf die Erde gestürzt und hier dann seine Macht über den letzten Weltenherrscher auswirken. Ihm entgegen, in der Luft, wir sehen ihn also nicht in Macht und Herrlichkeit auf diese Weise. Und dann kommt er nicht, wie es in vielen anderen Darstellungen heißt, nicht? Weil Herr Jesus ja das in Lukas 21, Matthäus 24 bezeugt hat, dass er wie ein Blitz vom Himmel kommt, mit gewaltiger Erscheinung in Herrlichkeit. Das ist dann noch nicht, sondern das ist das nächste Kommen für Israel. Und darum geht es bei uns auch immer wieder um das Erkennen der Innenlinie. Ich bezeuge das immer wieder. Sie finden bei Paulus, dem Apostel und Propheten für die Glaubenden aus den Nationen, mit einer Ausnahme, wo er im Blick auf den Tag, den kommenden Tag des Zorns, den Gesetzlosen darstellt. Keine äußeren Zeichen. Also alles, was Sie in den Endzeitreden Jesu finden, nicht die Katastrophen, die jetzt zunehmen, dann denkt man schon mal daran, dass vieles da sich bald ereignen wird. Erdbeben haben zugenommen. teure Zeiten, dass wir hier in Saus und Braus noch leben können, ist eine Ausnahme. Ein Drittel der Menschen lebt am Existenzminimum. Die AIDS-Seuche ist in Afrika so verbreitet, dass zig Millionen wohl schon infiziert sind. Und das bringen die Medien nicht immer. Und vor allen Dingen die Zusammenhänge nicht. Bei Paulus, darauf habe ich hingewiesen, geht es um den Abfall, um die Verführung, um den schlimmen Tag in dieser letzten Frist, wenn dieser Äon zu Ende geht, wie der Mensch sein wird. Und was sich da ereignet, darauf sollten wir achten. Und das wird in unserer Gesellschaft ja so überaus deutlich. Der Egoismus nimmt überhand. Ich, nochmal ich und dann eine Weile ganz und dann kommt der andere. Der Aufgeblasene, von dem ich gestern Abend sprach, der Tetiphomenus. All diese Dinge werden geschildert. Und der Mensch, der hat den Schein oder die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft des gekreuzigten, auferstandenen Herrn verleugnet er. Das müssen wir sehen. Darum ist meiner Meinung nach, kann der Herr zu seiner Gemeinde jederzeit kommen. Wir sollen alle Zeit wachen und nicht wie die anderen schlafen, die Kinder der Nacht sind. Nicht in der Finsternis leben, sondern im Licht. Nüchtern sein und im Gebet stehen. Und ich sage nochmal, wir dürfen wissen, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Meiner Erkenntnis nach wird die Gemeinde vor der letzten 70. Jahrwoche entrückt. Wir müssen nicht hindurch durch die Drangsal. Paulus hätte das sonst erwähnt. Aber, lieben Geschwister, es bedeutet, dass wir hier immer wieder im Glauben stehen und mit unserem Herrn reden. Und darum ist das etwas, was Paulus am Schluss dieses Abschnitts in Vers 18 sagt, ja, warum schreibt er das mit der Entrückung? So tröstet euch mit diesen Worten. Nicht, dass wir entrückt werden und nicht auf schaurige Dinge hier warten müssen. Die Gemeinde ist nicht ohne Leid, ohne Not. Aber die Drangsal, die Trübsal ist eine ganz spezielle Zeit, auf der dann nochmal hier eine große Schar gewonnen wird. Und das sind die anderen, die dann auch noch dazukommen. Mit Palmen in den Händen vor dem Thron. Wir dürfen schon mit ihm sitzen, gesetzt mit ihm zu herrschen und zu regieren. Ich war schon sehr traurig darüber, dass ein mir bekannter Verkündiger in Berlin provozierend gesagt hat, ja, die alten Brüder und die eben sowas wie ich jetzt verkündigen, die werden es nochmal lernen müssen, mit denen, die vor dem Thron stehen mit Palmen in den Händen, die dann also so Halleluja wie in der Charismatik machen müssen. Das werden die lernen müssen, hat er provozierend da in die Gemeinde hineingerufen. Und da hat es natürlich enorme Spannungen gegeben. Ich hätte ihm gesagt, lieber Bruder, wenn wir sitzen, müssen wir nicht noch aufgeregt irgendwas jetzt tun. Das kann eine andere Gruppe machen. Es geht auch beim Lobpreis nicht darum, dass man da so stur nur irgendetwas gedanklich vollzieht. Wir dürfen schon dabei sein. Aber das zur Form zu machen und zu verbinden mit denen, die vor dem Thron stehen, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und dann noch zu Israel. Wenn, sagt ja Paulus in Römer 9 bis 11, für Sie sind das bekannte Stellen, sagt, dass erst die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein muss, der Leib des Christus vollendet ist, dass dann Gott wieder mit Israel Heilsgeschichte anfängt. Und da spüren wir schon etwas. Wenn es auch nur erst die Totengebeine waren, nach Ezekiel 37, und auch noch nicht alle zusammengerückt sind. Das ist ja interessant, dass New York die größte Stadt mit Juden in der Welt überhaupt ist. Fast ein Drittel aller Einwohner sind Juden. Zusammenhänge mit dem Ereignis da. Ich will jetzt nicht weiter darüber spekulieren, aber denken Sie mal darüber nach. Es muss noch einiges geschehen, dass vielleicht die Jäger und die Fischer kommen, bis dann die Totengebeine zusammengerückt sind, dann diese Skelette Fleisch und Sehnen bekommen und dann erst der Odem Gottes hineinfährt. Das haben wir gestern Abend gehört. Wenn Sie ihn erkennen, den Sie gestochen haben. Nicht, das ist dann der Gehängte, der verfluchte Nazareno, der Messias, den sie ja jetzt ablehnen, zum großen Teil. Ja. Zuvor gibt es eine Erstlingsschar, die 144.000 aus jedem der 12 Stämme, der Mann Barsum, der entrückt wird, nicht die Zeugen Jehovas. Ich habe heute mit jemandem darüber gesprochen, der hat genau diese Stellen auch einen Zeugen Jehovas mal vorgelegt. Was sagen Sie denn darüber? Die wollen ja auf der Erde herrschen. Die haben keine himmlische Perspektive. Unser Segen ist in den himmlischen, in den überhimmlischen. Also die Gemeinde zuerst, dann eine erste Schar aus Israel, auch in den Gerichtszeiten, die große Drangsal bringt noch einmal auch eine Schar hervor. Und dann das Kommen des Herrn, um sein Reich aufzurichten. Dann wird erst einmal Friede werden, wenn der Ursächer all der Kriege, Satan, gebunden ist. Aber leider, das betone ich auch immer wieder, das Ende des tausendjährigen Friedensreichs ist auch nicht so friedvoll. Wenn Satan losgelassen wird, gibt es nochmal eine Revolte. Und dann kommt Gott nachher zum Gericht. Und auf der neuen Erde geht es auch noch weiter. Die Zahl 12 spielt da noch eine große Rolle, nicht? Die 12 Mauern, die 12 Tore, die 12 Stämme werden benannt, die 12 Apostel. Paulus ist da nicht dabei. Wir dürfen mit ihm den Leib des Christus darstellen und damit den Tempel Gottes. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Und wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Das sind dann die Perspektiven, die wir haben dürfen, die ganze Schöpfung zurechtzubringen und zusammen mit unserem Haupt dürfen wir dann dem Vater das ganze All wieder zuführen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, nicht? Und deswegen werden wir hier zubereitet für diese Aufgabe, dass wir einmal mit ihm nach 2. Timotheus 2, Vers 12 herrschen und regieren dürfen, bis dieses wunderbare Ziel erreicht ist. Das sind einige dieser Möglichkeiten, die ich aufzeigen wollte, aus Todeswesen zum Leben, jetzt unvereinbar noch, aber durch Tod zum Leben, Christus der Todesüberwinder, so herrlich, dass der letzte Feind, der abgetan sein wird, der Tod ist. Und Gott triumphiert in der gesamten Schöpfung und die auch zurückgebracht sein wird und er alles sein wird in allem. Und wie es dann weitergeht, darauf dürfen wir auch gespannt sein. Darüber schweigt aber die Bibel. Amen. Wir wollen danken. Lieber Vater, hab nun Dank auch für diese Stunde. Hab Dank für dein Wort, das uns immer wieder Mut macht, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist der Todesüberwinder. Und wir dürfen angesichts auch der Tristesse draußen in der Natur immer wieder Hoffnung haben. Vor allen Dingen im Blick auf die Überwindung des Todes, der Ursache. Herr, du bist der Sieger über Sünde, Satan, Tod und Hölle. Ehre sei deinem Namen. Wir beten dich an. Und lass uns dieses Wort nun auch bewahren. Amen. Liebe Geschwister, ich darf mich von hier schon mal verabschieden. Ich habe nicht mehr allzu lange Zeit. Ich muss noch mit dem Zug heute wieder zurück. Ich werde erst gegen 10 oder nach 10 daheim sein. Mein Bruder Martin Buch wird mich noch an den Zug hier fahren. Ich darf Ihnen wünschen, dass diese Botschaft mit Ihnen geht, auch in das neue Jahr. Was es bringt, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, er, unser Herr, wird kommen und wird sein Wort einlösen. In dem Sinne dürfen wir uns ein gesegnetes neues Jahr wünschen, weil wir alle Zeit in Christus sein dürfen. Amen. Und auf Wiedersehen.